Es dauert 20 Minuten, bis jemand in der Taxizentrale ans Telefon geht. Eine schlecht gelaunte Stimme sagt mir, ich müsse noch eine halbe Stunde warten. Marie wirkt fröhlich in ihrem üppigen, sinnlichen, schwarzen Kleid und mir fällt der erste Abend im armenischen Restaurant ein, an dem ein Mann davon sprach, dass es ihn erregte, wenn er merkte, dass seine Frau von anderen begehrt wurde. Ich weiß, dass bei einer Gala alle Frauen so angezogen sein werden, dass ihre Kurven voll zur Geltung kommen und ihre Ehemänner oder Freunde die begehrlichen Blicke der anderen Männer auffangen und sich sagen, nur zu, genießt von Weitem, denn sie ist mit mir zusammen und ich darf sie anfassen. Ich bin euch überlegen, ich habe etwas, was ihr gern hättet. Ich werde kein Geschäft, keine Verträge abschließen, keine Interviews geben. Ich werde nur an einer Zeremonie teilnehmen, eine Einzahlung auf mein Konto bei der Gefälligkeitsbank machen, mit jemand Langweiligem als Tischnachbarn zu Abendessen, der mich fragen wird, woher ich die Inspiration zu meinen Büchern nehme. Wir betreten eines der angesagtesten Restaurants der Stadt, begeben uns in den für das Event reservierten Saal. Ein Literaturpreis, bei dem ich in der Jury sitze. Alle stehen herum, unterhalten sich. Einige begrüßen mich, andere schauen mich nur an und tuscheln miteinander. Der Organisator des Preises kommt auf mich zu, stellt mich den Anwesenden vor, wie immer mit dem für mich ärgerlichen Satz, eigentlich brauche ich ihn nicht vorzustellen. Einige lächeln und erkennen mich, andere lächeln nur, erkennen mich nicht, aber tun so, als wüssten sie, wer ich bin. Ich ging innerlich den Katalog von Menschen durch, die an solchen Events teilnehmen. 10% sind sogenannte Mitglieder, Entscheidungsträger, die wegen der Gefälligkeitsbank kommen und die jede Gelegenheit wahrnehmen, die ihren Geschäften förderlich sein kann, wo sie etwas einnehmen, wo sie investieren können. Sie merken sofort, ob die Veranstaltung etwas bringt, gehen immer als Erste und vergeuden nie ihre Zeit. 2% sind die Talente, die tatsächlich eine vielversprechende Zukunft vor sich haben, bereits einiges geleistet haben, bereits von der Gefälligkeitsbank wissen und Kunden mit Potenzial sind. Sie könnten schon wichtige Gefälligkeiten leisten, sind aber noch nicht zu Entscheidungsträgern aufgestiegen. 3% sind die Tupamaros, die ihren Namen einer Guerilla-Gruppe in Uruguay verdanken. Ihnen ist es gelungen, sich unter die Gäste zu schmuggeln. Sie gieren nach Kontakten und wissen gleichzeitig nicht, ob sie bleiben oder zu einem anderen Fest weitereilen sollen, das zur selben Zeit stattfindet. Sie lechzen danach, ihre Talente unter Beweis zu stellen, wurden aber nicht eingeladen, weil sie die ersten Hürden noch nicht genommen haben. Sobald sie als Tupamaros erkannt werden, lässt man sie links liegen. Bleiben die restlichen 85% die Tabletts. Ich habe sie so getauft, weil es, ebenso wie es kein Fest ohne dieses Utensil gibt, auch keinen Event gibt, bei dem sie nicht anwesend sind. Die Tabletts wissen nicht genau, was eigentlich los ist, aber sie wissen, dass es wichtig ist, dort zu sein. Sie stehen auf der Liste der Sponsoren, weil der Erfolg eines Events immer auch an der Anzahl der anwesenden Gäste gemessen wird. Sie sind Ex von etwas oder jemand Wichtigem, Ex-Bankiers, Ex-Direktoren, Ex-Ehemänner einer berühmten Frau, Ex-Ehefrauen eines Mannes, der heute eine Machtposition innehat. Eine blonde, hübsche, junge Frau tritt zu mir heran, als ich gerade mit einem Direktor eines Literatur- und Filmfestivals spreche und sagt, wie sehr ihr Zerreißen hat seine Zeit zunähen, hat seine Zeit gefallen habe. Sie stamme aus einem baltischen Land und arbeite beim Film. Sie wird von uns sofort als Mitglied der Tupamaro-Gruppe identifiziert, weil sie zwar auf mich gezeigt hat, aber eigentlich an dem Festivaldirektor, der neben mir steht, interessiert ist. Der Festivaldirektor erkundigt sich, was genau sie beim Film macht und erhält zur Antwort, sie sei Filmkritikerin bei einer Zeitung, habe auch schon ein Buch veröffentlicht. Und dann begeht sie einen Fauxpas. Sie fragt zu schnell, wie sie es anstellen muss, um zu einer Einladung zum diesjährigen Festival zu kommen, worauf der Festivaldirektor abwiegelt, meine Verlegerin aus dem baltischen Heimatland der Filmkritikerin, eine einflussreiche, fleißige Frau, sei bereits eingeladen. Sie wenden sich wieder mir zu, die Tupamaro bringt minutenlang kein Wort mehr heraus und entfernt sich dann. Die meisten geladenen Gäste des Abends Tupamaros Talente und Tabletts gehören, da es sich um einen Literaturpreis handelt, dem Künstlermilieu an. Nur die Mitglieder wechseln je nach Sponsoren oder Kuratoren von Stiftungen, die Museen, Musikfestivals oder vielversprechende Talente unterstützen. Nach einigen Gesprächen darüber, wer am meisten Lobbying betrieben hat, um den Preis dieses Abends zu ergattern, steigt der Moderator auf die Bühne und bittet alle Anwesenden, gemäß der aufgestellten Tischkärtchen Platz zu nehmen. Er macht ein paar Witzchen, das gehört zum Ritual. Alle lachen und dann sagt er, die Sieger würden zwischen der Vorspeise und dem ersten Gang verkündet. Ich sitze am Ehrentisch. Zwischen der Direktorin eines Automobilkonzerns, der das Event sponsert, und einer Erbin, die beschlossen hat, in Kunst zu investieren. Zu meiner Überraschung hat keiner der beiden ein provozierendes Dekolleté. Mit am Tisch sitzen außerdem der Direktor eines Parfumherstellers, ein arabischer Prinz auf Durchreise, der von einer der Eventmanagerinnen geschnappt wurde, um dem Abend Glanz zu verleihen, ein israelischer Bankier, der Organisator des Abends, der französische Konsul in Monaco und eine blonde junge Frau, von der ich nicht genau weiß, was sie da macht, aber annehme, dass sie die Geliebte des Organisators ist. Das Tischgespräch kreist zuerst um die Freuden der Kultur. Wie wunderbar diese Ausstellung, wie intelligent die Kritik von so und so gewesen sei. Alle zeigen, wie gebildet sie sind, alle zitieren, selbstverständlich wie nebenbei, irgendjemand Berühmten, den sie kennen und mit dem sie eng befreundet sind. Wie wäre es, wenn wir über etwas ganz anderes reden würden? Der Satz ist mir einfach so herausgerutscht. Alle am Tisch schweigen. Schließlich gilt es als unhöflich, anderen ins Wort zu fallen und erst recht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber es sieht so aus, als hätte mich der gestrige Spaziergang mit den Bettlern durch die Straßen von Paris für immer verdorben. Ich kann diese Art von Gesprächen einfach nicht mehr ertragen. Wir könnten über den Resignationspunkt sprechen. Einen Augenblick in unserem Leben, in dem wir stehen bleiben und uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Niemanden interessiert das sonderlich. Ich beschließe, das Thema zu wechseln. Wir könnten darüber sprechen, wie wichtig es ist, die erlernten Geschichten zu vergessen. Jeden Tag etwas Neues zu machen, wie beispielsweise mit der Person zu reden, die im Restaurant am Nebentisch sitzt, zuzuhören, die Energie der Liebe fließen zu lassen, anstatt zu versuchen, sie in einen Topf zu stecken und einen Deckel drauf zu tun. »Ist damit Ehebruch gemeint?«, fragt der Organisator des Abends. »Nein. Es bedeutet, ein Instrument der Liebe zu sein und nicht deren Beherrscher. So können wir sicher sein, dass wir mit jemandem zusammen sind, weil wir es wirklich wollen und nicht, weil die Konvention uns dazu zwingt.« »Sex?«, ruft die Blonde aus, von der niemand weiß, was sie eigentlich macht. »Warum reden wir nicht über Sex? Das ist viel interessanter und weniger kompliziert.« Ihr Einwurf ist wenigstens ehrlich. Eine meiner Tischnachbarinnen lacht ironisch, aber ich stimme der Blonden zu. Sex ist tatsächlich viel interessanter, wenn auch kaum ein alltägliches Thema, nicht wahr? Außerdem ist es kein Tabuthema mehr. Es ist zwar nicht tabu, aber entsetzlich geschmacklos, sagt eine andere Tischnachbarin.